und herzlich willkommen zum Kontextuell Podcast. Wir sind wieder zurück mit einer neuen Episode und wie immer Idee und Redaktion von Katharina Benjamin und Angelika Hinterbrandner. Der Schnitt kommt von Rosa Thoneik und die Grafik kommt wie immer von Patrick Martin. Wenn ihr uns unterstützen wollt, teilt und liked den Podcast gerne auf allen Plattformen. Auf Spotify und Apple Podcasts könnt ihr uns zusätzlich auch gerne Kommentare hinterlassen oder uns eine E-Mail schicken. Und wenn ihr uns monetär unterstützen wollt, könnt ihr das am besten via Steady machen. Alle weiteren Infos findet ihr wie immer in den Shownotes. Und jetzt geht's los!
Hallo, hier ist wieder der Kontext für Podcast. Heute mal eine Live-Update-Folge, wie wir sie manchmal so gerne machen. Einmal im Jahr. Eigentlich immer, wenn wir uns mal wieder irgendwo in Europa zusammentreffen. Heute sind wir in Basel. Vorgestern waren wir in Zürich zusammen und sitzen jetzt hier gerade uns gegenüber, starren uns an, erzählen uns einen Schwank aus unserem Leben. Also hört rein.
Welcome aus Basel. Heute, wir machen ja ungefähr einmal im Jahr so ein kleines Live-Update und dachten, jetzt wäre ein guter Moment dazu, weil wir sind kurz vor einem wilden Ritt. Es sind nur noch ein paar Wochen im April und dann ist der Mai und der Mai wird etwas verrückt, weil natürlich die Architekturbiennale ansteht, wie alle zwei Jahre, und wir da auch gemeinsam hinfahren als großes Team, also als großes Team, als kleines Team mit Begleitung. Und kurz darauf findet dann das Podcast-Festival statt, unser Podcast-Festival in Basel am 30. und 31. Mai, das Auffahrtwochenende in der Schweiz. Ja, wir wissen, ganz viele Schweizer sind unterwegs. Wir hoffen trotzdem, wir verkaufen aus. Also checkt euch Tickets früh genug. Inzwischen ist auch das Programm schon online, dass ihr euch anschauen könnt. Euch erwarten zwei volle Tage, das ist Werbung übrigens, zwei volle Tage mit Programm. Am Freitag machen wir eine ganze Runde an Workshops mit zwei unterschiedlichen Themenschwerpunkten. Einmal Themenschwerpunkt Podcast und Audioproduktion und einmal Themenschwerpunkt Arbeiten in der Architektur. Ja, schaut euch das an. Es gibt tolle Workshops. Und dann am Samstag gibt's ein tolles Tagesprogramm voll mit Podcasts, unterschiedlichen Leuten, die ganz unterschiedliche Audioformate für euch live produzieren und ihr könnt dabei sein. Tickets jetzt kaufen. Katharina, hast du noch Ergänzungen zu meiner kleinen Werbeeinschaltung?
Genau, also gerade die Workshop-Plätze, die sind begrenzt. Da haben wir 20 Personen pro Workshop, damit wir auch wirklich ein ganz intensives Programm mit euch machen können, intensiv in den Austausch gehen können. Und wir haben echt richtig coole Podcast-Experten und Expertinnen, einmal Keschra Beros von Andan oder und Lisa Tuttlis von ACB Stories. Wir machen auch einen Workshop und Wiebke Aarhus von LXSY.
Und wir ziehen uns auch selbst alle Workshops rein, also wir sind auch neugierig.
Genau, und wir sind total neugierig, wie es wird. Wir haben uns wirklich viel Gedanken gemacht über alle einzelnen Punkte. Also wir planen tolles Essen, guten Kaffee, eine schöne Bühne, einfach gute Stimmung, tolle Leute. Und ich glaube, das ist auch der Grund, warum wir uns jetzt diesen großen Berg dieses Festivals aufgetan haben oder diesen großen Teller. Weil also ich für meinen Teil habe so das Gefühl, so ein bisschen der digitale Austausch kommt ein bisschen an seine Grenzen. Ich bin ermüdet, ich glaube viele andere auch. Und wir haben es gestern wieder gesehen, da hatten wir eine Buchveranstaltung im Domushaus. Nochmal danke an Chrissy Moore für die Möglichkeit und den ganzen Verein, der hinter dem Domushaus steht, dass sich das treffen und gemeinsam quatschen, was anschauen, ein bisschen anstoßen, einfach, dass das viel mehr wholesome ist und einfach die Batterien auflädt und dass das ganze chatty, chatty, DM und auf Social Media abhängen irgendwie ein bisschen, also nicht vorbei ist, aber es kann nicht nur, es muss unterbrochen werden von wirklichen Begegnungen. Und deswegen machen wir das, kommt alle an den Rhein und seid dabei und seid auch bei unserem tollen Apero dabei, mit den macht Johanna Roth. Also es gibt alles, kommt einfach, es wird die Party des Jahrhunderts.
Und falls ihr kein Ticket mehr für den Samstag bekommen solltet, dann kommt aber auf jeden Fall am Freitag vorbei, weil es gibt am Freitag nicht nur die Workshops, sondern auch die Book Fair. Und man kann einfach da sein und uns, wenn wir nicht gerade in einem Workshop stecken, auch treffen und sehen und Hallo sagen. Und ja, wir freuen uns auf jeden Fall tatsächlich einfach mit euch da zu sein und auch mit euch zu quatschen, uns auszutauschen. Also ja, schaut auf jeden Fall vorbei.
Vielleicht sagen wir noch kurz, die Tickets kosten natürlich einiges, weil eine Veranstaltung in der Größenordnung zu machen, ist einfach sehr, sehr kostenintensiv. Auch die Ausstattung mit Essen, Getränken in der Schweiz. Also wenn man da was Nettes haben will, was lecker schmeckt und guten Kaffee, da muss man einfach eine Menge Geld in die Hand nehmen. Und das ist, glaube ich, aber auch wichtig. Also das ist ja auch unser Learning, wenn man irgendwie was Schönes machen will mit guten Leuten. Das muss alles finanziert werden. Und also wir machen das sowieso nur am Spaß, an der Freude. Also wir ziehen da persönlich, können uns gar nichts dafür geben, dass wir das organisieren. Also wir machen das wirklich, dass wir einen guten Rahmen schaffen können. Also seht es nicht als Affront, die Ticketpreise, sondern einfach, es muss einfach sein, um den Rahmen für so einen Ort zu schaffen.
Ja, das muss man vielleicht auch nochmal dazu sagen, dass natürlich einfach die Kosten in der Schweiz höher sind, um einiges höher sind, als wenn wir das in Deutschland gemacht hätten. Entsprechend sind die Ticketpreise für, aus oder aus einer deutschen Perspektive natürlich teuer, wenn man vergleicht, was andere Festivals hier in der Schweiz kosten, sind wir eher günstig unterwegs, kann man sagen.
Genau, es liegt aber hauptsächlich halt am, dass also ein Apéro und ein Lunch mit dabei sind und ja.
Judy. Das war der Festival-Update-Teil. Katharina, was ist sonst noch so los in deinem Leben? Du hast gerade schon erzählt, ihr hattet gestern den Book Launch. Damit ging ja so eine Art großer, riesiger Brocken in deinem anderen Berufsleben, Nebenkontextur zu Ende. Erzähl mal, wie geht's dir nach dem Book Launch, nachdem dieses große Publikationsprojekt jetzt endlich auf der Welt ist?
Also ich bin total glücklich, bin da noch ein bisschen euphorisch. Ich fand es auch total schön, dass du wieder mit dabei warst. Genau, ja, wie bei der Konferenz auch. Das ist ja jetzt schon ein paar Jahre her und das stimmt. Also wir haben, glaube ich, 2020, 21 so mit dieser Idee vom konstruktiven Ungehorsam, Constructive Disobedience gestartet, haben diese Konferenz aufgesattelt. Finanziert, war auch wieder eine große, ist ja immer ein sehr großes Thema, die Leute zusammengeholt und hatten dann diese 2,5 sehr schöne Tage in Braunschweig, die auch total nachgewirkt haben. Also die Leute, die wir da hatten, ganz viele stecken mittlerweile in anderen Projekten zusammen. Das hat wirklich so ein neues Netzwerk begründet. Und dann war klar, es wäre gut, ein Buch zu machen, aber mir war auch. Also ich habe das schon gespürt, dass das natürlich, man macht nicht einfach ein Buch. Also die Vorstellung ist, okay, ich habe jetzt diese 20 Beiträge, dann mache ich die zusammen, dann geht das in den Druck. Das ist natürlich nicht so. Also wir haben ein Jahr ganz intensiv daran gearbeitet, diese Publikation bei Birkhäuser zu veröffentlichen. Wir hatten ein tolles Grafikteam, ein Zeichenteam, ein Textteam und es sind einfach, glaube ich, weiß ich nicht, unzählige Runden über diese Inhalte, über diese Zeichnung, über das Bildmaterial. Und das finde ich ist schon auch noch mal immer eine interessante Erfahrung, wenn man viel so digital publiziert oder Vorlesungen hält und dann geht das alles in eine PowerPoint oder eine PDF oder so. Das ist natürlich was ganz anderes, viel heterogener, als wenn du wirklich ein vereinheitlichtes Level sprachlich, bildlich, zeichnerisch in so einer Publikation erschaffen willst. Also diese minutiöse Arbeit im Detail von sehr, sehr vielen Leuten, das war total interessant, aber natürlich auch extrem langwierig und kraftraubend.
Wir machen auf jeden Fall auch noch mal sobald unsere beiden Bücher, meins ist ja noch in Production, also in Production bei mir vor allem. Sobald unsere beiden Bücher raus sind, machen wir sicher noch mal ein Recap zum Thema Publizieren in der Architektur und zum Thema Verlage, wie geht man daran, wie kommt man überhaupt zu dem Buch und so weiter und so fort. Also, das könnt ihr euch schon mal vormerken, da gibt es noch eine Special-Episode zu.
Genau, und da ist es auch wieder so, dass viel Kraft auf die Finanzierung des Projekts geht. Das ist nämlich, ich glaube, das wissen vielleicht auch viele nicht. Also es ist nicht so, also bei den Verlagen, die ich im Architekturbereich kenne, ist es im Regelfall nicht so, dass der Verlag die Kosten für Produktion und Druck bezahlt, sondern dass die Autoren oder die Herausgeber Publikationsbeihilfe leisten. Und das ist meistens auch gar nicht so wenig. Also muss man sich das auf jeden Fall auch erstmal.
Ja, Publikationsbeihilfe heißt einfach übersetzt in nett, man zahlt für das Buch, das man machen will. Ne? Also nur das Publikationsbeihilfe klingt so nett, aber es ist oft ein sehr großer Cut oder ein Anteil an dem Kosten, die man da trägt.
Genau, deswegen sehe ich das auf jeden Fall auch als großes Privileg überhaupt, dass dieses Buch entstanden ist, dass ich das auch mitmachen konnte, dass es jetzt da ist. Und ich muss sagen, also so, es ist jetzt seit Ende Dezember veröffentlicht. Wir hatten jetzt aber die erste Buchveranstaltung und ich war so jetzt so eine Weile so ein bisschen distanziert und dachte, oh, ich kann es jetzt, ich muss mich so ein bisschen mal so davon abgrenzen. Aber es ist total schön zu sehen, wie die Leute darauf reagieren und dass sie sich einfach freuen, dass es das Buch gibt, dass sie auch, glaube ich, spüren, dass da sehr viel Arbeit und sehr viel Liebe reingeflossen ist von allen Beteiligten. Und ich meine, das ist ja unser Jahresmotto. Don't postpone joy. Also wir wollen auch angesichts der Weltlage und der drückenden Problematiken allseits, weiß nicht, ob man es jetzt ein neues Biedermeier nennen sollte, aber so ein bisschen muss man natürlich schon gute Laune-Inseln auch für sich schaffen. Und das war einfach das Buch. Ich meine, es ist auch so, es ist irgendwie Flamingo Pink. Es geht zwar viel um die Transformation in der Bauwende, aber es hat ja ganz klar eine andere, es spielt mit einer anderen Ästhetik. Und ich bin erstmal froh, dass so diese Ideen, die wir hatten, glaube ich, vermittelt wurden. Also, dass die Leute das so auslesen können, was wir reingeschrieben haben, nennen wir es mal so. Ich weiß nicht, du hast das ja auch. Was sagst du?
Ja, ich will erst noch kurz eine Frage stellen, weil ihr habt gestern auch so einen kurzen Anschnitt oder eine Andeutung gemacht, wie es weitergeht. Also das ist ja, du hast das so schön gesagt, ganz zum Schluss ein gefrorener Moment. Also es gab vor 3 Jahren die Konferenz, jetzt gab es dieses Buch, aber eigentlich ist dieser konstruktive Ungehorsam oder dieses Thema Konstruieren und was für Schritte müssen wir jetzt eigentlich gehen, um zukunftsfähig zu bauen? Ja, ein Thema, das man noch viel weiterentwickeln könnte. Was sind denn eure Pläne für die Zukunft?
Genau, also ich glaube, die Konferenz und auch das Buch war so ein bisschen der Beweis oder der Hinweis, dass dieser Blick auf das Thema funktionieren kann und dass es sinnvoll macht, also diese konstruktiven Experimente zu sammeln, sie auszuwerten und sie auch zu publizieren, damit letzten Endes andere sie wieder anschauen können und auch damit weitergehen können. Also wir waren ja vor 2 Tagen in Zürich bei Miroslav Schick, da war das auch so ein bisschen Thema. Er hat gesagt, es gibt eigentlich keine Architektur ohne Referenz oder man kann das ja so sehen, dass Menschen so funktionieren. Sie müssen etwas sehen, sie müssen ein Problem von jemand anderem, ein bearbeitetes Problem von jemand anderem sehen und dann nimmt man vielleicht dieses Problem auf und geht ein Stück weiter und dann wird das wieder gezeigt und jemand anderes entwickelt es wieder weiter. Und das glaube ich für diesen Fall der baukonstruktiven Experimente, die stark auf den Baustellen passieren, aber normalerweise nicht akademisch angebunden sind oder auch einfach nicht ausgewertet und nicht publiziert werden, sehr wohl. Und wir haben das sozusagen jetzt mit 20 Einzelfällen, also den 20 Positionen, die auf der Konferenz waren und die jetzt auch im Buch sind, gemacht. Und natürlich ist jetzt die Idee, weil wir auch merken, dass wir jetzt so ein bisschen für das Thema stehen und dass viele Leute uns auch ihre gebauten Projekte zuschicken. Was passiert eigentlich, wenn man das, nennen wir skalieren, aber wenn man jetzt vielleicht jedes Jahr eine neue Kohorte von Experimenten einsammelt, aufbereitet und ausstellt und alles auch untereinander vernetzt. Und mich interessiert ja auch immer, also das ist eben der gefrorene Moment in der Zeit, was ist, wenn man immer mal wieder aufschneidet, immer mal wieder guckt, wie geht's dem Experiment in 5 Jahren? Und da sind wir dann ja schnell auch wieder beim Netzwerk und Plattform-Gedanken. Also das sind so die Schritte, in die es wahrscheinlich weitergehen wird. Aber wir müssen es auch erst wieder finanzieren.
Da sind wir zurück beim Geldthema. Dedem. Du hast vorher gefragt, wie es für mich ist mit diesem Buchprojekt. Ich atme langsam aus. Also für mich ist, also man muss ja sagen, sowohl Helga als auch Matthias Also Helga Blocksdorf, Matthias Ballestrem, mit denen gemeinsam du das Projekt machst. Vielleicht sollte ich den vollen Namen nennen, weil wir sind ja hier nicht unter uns, sind universitär angebunden und haben natürlich auch die Institutionen im Rücken. Ihr hattet ja auch für die Konferenz tatsächlich ein großes Funding, nicht? Der DFG, aber auf jeden Fall offizielles Geld. Und mein Projekt ist ja so ein, Angelika will ein Buch machen und hat das gepitcht und muss es jetzt unter ihrem Namen irgendwie selbst auf die Reihen kriegen, was natürlich nochmal eine andere Schwierigkeit ist, gerade auch für das Funding. Also ich mache das eigentlich selbst finanziert, beziehungsweise mein Buch finanziert sich gerade eigentlich aus anderen Projekten unter meiner Freiberuflichkeit, die dann wiederum das Buch zahlen. Also das passiert quasi alles neben Kontextur und neben meinem eigentlichen Job, den ich habe. Und deswegen geht das auch gerade so langsam voran. Also ich hatte eigentlich so ein bisschen andere Pläne letztes Jahr. Und dadurch, dass dann sehr spontan dieser Wechsel in den Bundestag kam, sind diese Pläne oder ja vor allem die Zeitpläne, musste ich leider über den Haufen werfen, einfach weil im Vordergrund stand, Geld zu verdienen, um meinen Lebensstandard zu erhalten. Deswegen musste ich das Buch so ein bisschen pushen und jetzt geht's halt ganz langsam. Schritt für Schritt nebenbei. Also das ist vielleicht auch so eine der Realität, die ja viele auch trifft, die ein Buch produzieren, dass man das irgendwie nebenbei auch noch machen muss, neben den ganzen anderen Sachen. Also wenn man die Produktion an der Hochschule macht, das ist, glaube ich, ein bisschen einfacher, aber in der Konfiguration, in der ich arbeite, ist es halt, weil es ein frei finanziertes Projekt ist, slash ein Spaßprojekt ist, also nicht im Sinne von, also ich will das machen und deswegen muss ich mir die Zeit irgendwie hinbasteln, dass ich es machen kann, Projekt. Hey, kurze Pause zur Erinnerung. Wenn ihr uns unterstützen wollt, wir freuen uns über jegliche Form von Unterstützung. Ihr könnt den Podcast teilen und liken auf allen Plattformen, wo der Podcast zugänglich ist. Auf Spotify und Apple Podcasts könnt ihr uns auch gerne eure Kommentare hinterlassen und uns Feedback geben, welche Themen ihr weiterhin hören wollt, was wir in der nächsten Folge behandeln sollen oder was wir noch besser machen können. Falls ihr uns monetär unterstützen wollt, könnt ihr das am besten via Steady machen. Und alle weiteren Informationen dazu und auch die E-Mail-Adresse findet ihr wie immer in den Shownotes. Und jetzt geht's weiter.
Genau, und man muss sagen, das ist einfach auch von den Hochschulen, es ist nicht so einfach, mehr freistehende Publikationen zu finanzieren, weil die Publikationsförderung an den Hochschulen auf jeden Fall ganz stark an Open Access Förderung gegangen ist. Also das heißt, man kriegt Fördermittel, wenn man in Open Access Formaten publiziert. Und sonst ist das schwierig. Also es war für uns auch nicht so einfach. Und es musste, also ich musste auch Eigenmittel einbringen, was auch also erstmal okay ist. Aber ja, also es ist ein anders als jetzt irgendwas bei Social Media zu publizieren, ist natürlich so ein Buch auch wieder so ein Nadelöhr und eine Grenze, die man nur unter speziellen Voraussetzungen durchschreiten kann. Also erstmal muss man vom Verlag überhaupt angenommen werden. Also man kann das nicht in solchen Wissenschaftsverlagen, wo wir das jetzt machen, bei Birkhäuser und Jovis kann man das nicht, es ist jetzt nicht On-Demand-Publishing oder so. Man muss ausgewählt werden und dann muss man das auch finanzieren können.
Also es ist vielmehr ein Investment, das muss man ganz klar so sagen. Es ist vielmehr ein Investment, als dass man da jetzt groß was verdienen würde über die Buchverkäufe. Ich glaube, das ist jetzt sowieso schon durchgedrungen, dass man einfach mit Buchmachen kein Geld verdient, sondern eher Geld hineingibt. Nur um das auch nochmal so ganz klar zu sagen.
Und auch die Auflagen halt in einem Bereich sind, also man kann das schon sich fragen, wozu macht man das überhaupt, was bringt es? Ich bin da auch immer zwiegespalten, obwohl ich jetzt schon sagen muss, also unser Buch ist ja auch auf Englisch erschienen und das ist natürlich jetzt schon toll, dass das jetzt plötzlich so in ganz unterschiedliche Kontexte ausschwärmt und Leute aus irgendwie Kuba oder New York oder Uruguay plötzlich dieses Buch haben. Und das ist ja, glaube ich, also für uns auch wichtig, das haben wir ja auch immer mal wieder erwähnt, dass uns so Impact interessiert und da hat ein Buch auf jeden Fall schon mehr Impact als ein LinkedIn-Post. Also so dieses vom Digitalen ins Analoge kommen ist neben dem Joy wahrscheinlich schon auch ein Thema des Jahres.
Vielleicht noch ein Abschlusssatz zum Buch, wieso ich das unbedingt auch machen wollte, ist, also ich glaube gerade, wenn man halt viel kommunikativ oder im Wissenstransfer arbeitet, anders als in der Architektur, sieht man ja quasi nie ein Ergebnis. Und die Also so vor allem gerade intensive Schreibprozesse sind extrem anstrengend und ja auch ein totaler Effort, ne, überhaupt diese Gedanken so aufs Papier zu bringen und dann gar nichts Physisches zu haben. Also ich weiß nicht, vielleicht ist das auch noch was, was ich sehr stark aus dem Architekturstudium für mich mitgenommen habe, aber so ein Produkt, also tatsächlich etwas im physischen Leben zu haben, das dann da ist, das dokumentiert, dass man das wirklich gemacht und geschafft hat, ist für mich tatsächlich auch so ein, ist tatsächlich auch ein wichtiger Punkt. Also es einfach dann zu haben und dass es das gibt und dass es nicht einfach nur ist, ein Word-Dokument mit 100.000 Zeichen, die dann irgendwo im Äther des Dropbox-Folders verschwinden, war auch für mich nochmal irgendwie so ein wichtiger Anreiz, das überhaupt so voranzutreiben.
Ja, und es gibt ja auch ein also System, zum Beispiel in Deutschland, wenn ein Buch unter einer ISBN veröffentlicht wird, dann geht es in die Nationalbibliothek. Also es wird auch ja nochmal anders erhalten und dokumentiert und auch gesichert als diese ganzen Daten, die wir produzieren. Und es ist natürlich auch reproduzierbar. Man denkt und macht und entwirft an so einem Objekt. Also ich glaube, das ist ja auch, warum Architekten und Architektinnen gerne Bücher machen. Das ist schon auch so zum gestalterischen Objekt sich eignet. Und dann kann man mal sagen, okay, so machen wir es. Und dann wird es hunderte, im besten Fall tausende Male genauso hergestellt und schwärmt in die Welt aus. Und man kriegt dann von überall Fotos, wo das Buch in den Buchhandlungen liegt und
Ich
diese.
habe dir auch schon eins aus Köln geschickt. Also Hinweis, schickt dann Katharina das ein Foto vom Buch, wenn ihr es seht irgendwo oder.
Und nochmal Werbung. Also man kann es jetzt gerade noch bekommen, aber wir haben gehört, es ist schon fast abverkauft, weil die Auflage auch gar nicht so hoch war. Und ob es eine zweite Auflage gibt, das wissen wir aktuell nicht. Das wird dann auch wieder verhandelt oder besprochen werden. Aber ja, also wenn ihr eins haben wollt, schnell.
Katharina, was gibt's sonst noch Neues in deinem Leben? Was steht dieses Jahr noch an für dich außer dem Festival? Blick nach vorne. Wir haben so viel über, was ist bis jetzt passiert? Wir haben noch gar nicht über den Rest des Jahres gesprochen.
Stimmt, also erstmal startet jetzt dann nächste Woche wieder das neue Semester. Ich bin ja wieder in der Baukolere. Wir machen Massivbau, wieder Lehm. Wir haben das vor 2 Jahren ja schon mal gemacht mit über 102 Semester Studierenden und haben dann auch so große 1 zu 10 konstruktive Lehmmodelle gebaut. Damals war das auch ein ganz großes Experiment. Also viele haben uns davon abgeraten oder konnten sich das auch gar nicht so vorstellen, dass man das mit so Schnittmodelle bauen kann mit Lehm. Und jetzt haben wir schon natürlich auch wieder ein bisschen die Struktur, wie wir es machen, haben gesehen, dass es eigentlich gut klappt. Und jetzt ist die Frage, was ist eigentlich in der Zwischenzeit auch passiert? Also in den letzten 2 Jahren sind einige Referenzen fertig geworden. Also da bin ich gespannt, wie sich jetzt das Semester entwickelt. Und dann bin ich auf jeden Fall auch im September beim Wettbewerbslabor der Hochparterre. Ich hatte mich ja auch inhaltlich jetzt mehr mit dem Wettbewerbswesen beschäftigt. Da ist halt gerade auch immer so die Frage, wo findet man die Zeit dafür? Da generell bin ich schon aber auch ein bisschen bedrückt, so aufgrund der allgemeinen Weltlage. Also ich kann das nicht ganz aus meinem Alltagsschaffen mehr so raushalten. Ich weiß nicht, wie es dir geht.
Also durch meine Stelle im Bundestag bin ich ja diesen News-Zyklen noch extremer ausgesetzt als Leute, die sehr politisch interessiert sind, sowieso sind. Und muss quasi ja auch beruflich einfach diese Sachen lesen bis zu einem gewissen Grad. Und auch ja einfach täglich. Und das ist schon krass, macht auch sehr viel mit mir. Also die jetzt zu sehen, wie stark die AfD-Fraktion ist, im Bundestag, ist ziemlich krass und hat natürlich auch eine direkte Auswirkung auf die Mitarbeiterinnen-Ebene. Also die ersten Gespräche, die geführt wurden nach der Neuwahl im Fraktionskreis unter Mitarbeiterinnen, haben tatsächlich auch Fragen wie persönliche Sicherheit betroffen. Das ist schon krass. Also wie, was für eine direkte Übersetzung das hat für Leute, die im Parlament arbeiten, ist, glaube ich, vielen Leuten nicht bewusst, weil diese Fraktion einfach extrem stark ist. Und ja auch klar ist, dass in der Mitarbeiterinnen-Ebene und auch, also die Leute, sowohl die Parlamentarier als auch die Leute, die wissenschaftliche Mitarbeit für die AfD machen, teilweise aus dem extrem rechten Bereich kommen, ne? Und das ist schon irgendwie scary, das so nahe an sich dran zu wissen auch. Also da haben wir auch schon, ich glaube, das haben wir im Podcast noch nicht so direkt besprochen, aber unter uns, also diese Art von Erdrutschartigkeit der Veränderung, die wir gerade erleben, empfinde ich schon als krass. Und das führt natürlich schon auch dazu, dass man oder dass ich intensiv darüber nachdenke, was heißt das auch für mich persönlich? Was heißt das für die Dinge, die ich mache? Was heißt das für die Entgrenzung der Arbeit, die es gibt bei mir auch ganz stark, ne? Weil es ist alles, ist irgendwie schwebt so um diese Themenkreise, Bauwende, Transformation, Politik, Baupolitik. Und das ist natürlich, man fängt am Morgen im Bett an, E-Mails zu lesen oder Newsletter zu lesen und geht damit irgendwie am Abend auch ins Bett. Also wie sehr kann man sich davon distanzieren oder was tut das auch mit einem? Und du hast vorher von Joy gesprochen, ne? Wo gibt es dann auch noch Orte, die Raum geben, eben nicht für Biedermeier-Lifestyle, aber für Freude und für Austausch und für gute Momente, die einen ja quasi dabei halten oder die dafür sorgen, dass man Bock hat, weiterzumachen. Und ich hatte eine super tolle Weihnachtspause und einen ganz schönen Jahresübergang mit Computer zu. 3 Wochen keine E-Mails, kein vor dem Computer sitzen, nur schöne Zeit haben, weit weg von Digitalem. Und das war mega gut. Und dann war ich im Februar, März 10 Tage auf Vipassana, auf Schweigemeditation. Und das war auch sehr toll. Das war natürlich dann so der komplette Entzug. Also es das heißt, Vipassana heißt keine elektronischen Geräte, gar nicht sprechen, sondern tatsächlich ein sehr karges Geldschuldentag mit ungefähr 10 Stunden Meditation. Also klingt heftig, ist cool. Schaut euch das an, wer Bock auf sowas hat. Ich kann es sehr empfehlen. Und das war auf der einen Seite natürlich ein totaler Entzug von meinem Alltag und gleichzeitig führt es natürlich dazu, dass man super intensiv über sich selbst und das Leben nachdenkt, wie ihr euch vorstellen könnt. Und dieses Nachdenken hat aber gleichzeitig auch ergeben, dass ich das, was ich gerade mache, schon sehr, sehr gerne mache. Also die Art des Umfelds der Arbeit, das ich mir geschaffen habe, sowohl mit Kontextur als auch im Bundestag, als auch die Dinge, die ich freiberuflich noch mache, die ja auch gerade noch mal so einen Neuformungsprozess durchlaufen, sind einfach wahnsinnig erfüllend für mich. Und es geht eigentlich darum, immer wieder so eine neue Balance zu finden. Also immer wieder nachzukorrigieren, ist das jetzt gerade zu viel oder wovon will man mehr? Ich habe es, glaube ich, geschafft für mich in den letzten 2 Jahren, würde ich sagen, tatsächlich sehr stark mich zu verschieben in inhaltliche Arbeit. Also weg von eher Koordination und Organisation, was mir sehr liegt und worin ich auch sehr stark bin, aber was ich nie hauptsächlich machen wollte, sondern ich wollte immer inhaltlich arbeiten, aber es gab selten die Chance, wirklich inhaltlich spitz an genau den Dingen zu arbeiten, an denen ich arbeiten will. Und jetzt habe ich es geschafft, mich da so hinzuverschieben und das empfinde ich als extrem erfüllend, so richtig krass reinzunörden in die Themen, tatsächlich endlich zu verstehen, was heißt eigentlich ja parlamentarische Demokratie, wie sind genau die Prozesse, wie funktioniert Lobbying. Also ich hatte irgendwie so das letzte halbe Jahr so einen krassen Intensivkurs, das letzte Dreivierteljahr, einen krassen Intensivkurs an Themen, die mich einfach extrem interessieren und das begreife ich auch als eine extreme Erfüllung, obwohl es natürlich auch wahnsinnig krass anstrengend war, das letzte halbe Jahr. Das, glaube ich, ist so meine Reflexion aus diesen Vipassana und auch diesem Nachdenken über, was ist die letzten paar Jahre so passiert.
Wie blickst du darauf? Also, das wird ja auch in den Medien jetzt immer mal als Vibe-Shift oder das Ende der, also dieses grün-progressiven Milieus, dem wir ja, also ich meine, ich wohne auch in Leipzig in einer Altbauwohnung mit einem Akademiker, also wir sind ja auf jeden Fall aus diesem, was, ein Natura-Milieu, wenn es mal plakativ gesagt. Aber das haben wir ja auch gestern, war ja gestern auch noch mal Thema, dass man ja immer, oder man hat ja lange so gedacht, ja, die Bauwende, diese Themen, man arbeitet da dran und dann geht es weiter und es schraubt sich rein und es gab ein starkes Interesse daran. Das bildet sich ja auch immer ganz stark in Förderzielen ab. Also letzten Endes, ne, ist es immer wieder Follow the Money oder wofür gibt es Geld, ne? Das ist, also wofür gibt es Echokammern und was wird in den Medien rezipiert? Und da gibt es ja jetzt schon eine starke Verwerfung oder eine relativ abrupte Änderung der Gemengelage Lage. Also wie blickst du darauf? Wie wird es auch unsere Arbeit oder wie wird es so in den nächsten Jahren sich weiterentwickeln?
Also dadurch, dass sich geopolitisch so krass viel Macht verschiebt oder halt gewohnte Machtkonstellationen nicht mehr funktionieren, / der Westen, also die Zusammenarbeit zwischen den USA und Europa faktisch aufgekündigt wurde, die NATO ein ausgehöhltes irgendwas ist, merkt man halt schon extrem, dass gerade die Klimafrage, also ich glaube, alle haben das im deutschen Wahlkampf auch bemerkt, quasi keine Rolle mehr spielt. Und ich empfehle wieder, wie in unserer Baupolitik-Folge, die auf jeden Fall den Koalitionsvertrag, wenn er denn dann fertig ist, wirklich zu lesen. Also die Verhandlungsdokumente sind diese Woche rausgekommen. Also man sieht, dass die Klimafrage einfach irgendwie nachgeordnet ist. Das hat auch damit zu tun, dass einfach infrastrukturell super viel verschlafen wurde in den Merkel-Jahren. Also der Schwerpunkt verschiebt sich weg, würde ich sagen, von der Bauwende. Oder andere Aspekte haben mehr Druck, sodass sich die Schwerpunktsetzung auch verschieben muss vielleicht sogar. Also was ich ganz eine interessante Beobachtung finde, ist, dass, wie du das vorher gesagt hast, das war halt so ein bürgerliches Milieu, ein grünes bürgerliches Milieu, das die Bauwende so vorangeschoben hat. Die Architekten wählen ja auch viel grün. Also es sagt auch was über die Schicht und Klasse von ArchitektInnen aus. Für viele Menschen ist aber das Thema Leistbarkeit und Preis viel, viel drängender und wichtiger. Also auch natürlich befeuert durch die Inflation, befeuert durch Angst vor Veränderungen, einfach weil es ist ein Luxusproblem, in Anführungszeichen, über die Klimakrise nachzudenken. Das sage ich jetzt natürlich total, es ist total überspitzt. Aber es ist natürlich wichtiger für die meisten Leute, kann ich die Miete noch zahlen, als drüber nachzudenken, mit welchen Materialien bauen wir das Haus. Also es ist natürlich total vereinfacht gesagt, aber ich glaube, was spürbar wird, ist, dass die Zuspitzung von Krisen dazu führt, dass man mehr wieder in Richtung so Klassenkampf geht eigentlich. Und gleichzeitig sieht man aber, dass die Koalition CDU, CSU plant, weiter Austeritätspolitik zu machen auf eine gewisse Art und Weise. Natürlich durch das Umgehen der Schuldenbremse, durch das Sondervermögen, das jetzt kommt, gibt es natürlich eine gewisse Art von Erleichterung. Aber dadurch, dass jetzt Geld auf gewisse Themen geworfen wird, gibt es ja neue Gentrifizierungsprozesse. Also es ist natürlich auch die Frage, was passiert mit den Menschen, die jetzt schon wenig Ressourcen zur Verfügung haben, wenig Geld haben. Also wenn es keine soziale Abfederung gibt, dann werden wir eine Zuspitzung der Situation sehen und dann rennen wir mit Anlauf in ein krasses Wahlergebnis 2029. Also das ist so mein kurzer Blick. Ich hoffe, ihr konntet es nachvollziehen auf die Situation, in der wir gerade sind. Was heißt das für unsere Arbeit? Also ich glaube, dass insgesamt die Architektur oder der Diskurs in der Architektur, das ist auch eine Entwicklung, die ist nicht ungewöhnlich, sich dem Diskurs um das Kapital anpassen wird. Also diese Gefügigkeit von Architektinnen, die mit Geld, das auf oder in Bauprojekte geworfen wird, zu tun hat, die wird sich nicht auflösen lassen, weil es einfach Abhängigkeiten gibt. Und ich glaube schon, auf jeden Fall wird es Gruppen geben, die weiter für die Bauwende kämpfen. Aber man sieht es auch in Lobbyorganisationen. Man muss sich natürlich auf eine konservativere Schlagrichtung einstellen. Also es wird eine Art Verschiebung in eine Richtung geben. Das sieht man auch schon in dem Diskurs, CO2 soll alles regeln versus Energieeffizienz. Das schneide ich jetzt nur so als Thema an, da kann man vielleicht nochmal ein paar Quellen dazu geben, dass es da einen absoluten Shift gibt hin zu einer konservativen Lösung, die halt nicht mehr, wir sind so grün und sozial, sondern die halt einfach auf einer CDU-Linie liegt. Und das hat natürlich mit... Also entsprechend wird dann gefördert werden, entsprechend werden sich dann Forschungsprojekte und so weiter eher in die Richtung entwickeln. Also das ist schon absehbar.
Also ich finde es schon, also das haben wir jetzt ja schon mehrmals auch erlebt, es ist immer wieder erstaunlich, wie schnell der Wind dreht, also wie abrupt es ist. Und es ist ja auch wirklich schwer, da rauszukommen, weil wenn die Förderrichtlinien und die Ziele erstmal so gesetzt sind, du kommst dann mit gewissen Themen nicht durch. Also das ist einfach schon, es gibt einen Raum, in dem kannst du dich bewegen und deine Ideen und Forschungsthemen platzieren. Wenn der sich aber sozusagen verschoben hat und dann ist es plötzlich ganz schwierig, also dann kann es schwierig sein.
Vielleicht nochmal ein Extrembeispiel, um das besser zu illustrieren, weil ich habe jetzt natürlich in den Sachen, die ich gesagt habe, sehr viele Dinge angeschnitten, die man aber nur versteht oder encodieren kann, wenn man in diesen Diskursen drin ist. Ich glaube, die USA sind da gerade ein ganz gutes Beispiel, wo man das extrem ablesen kann, ne? Also die Columbia und andere Universitäten in den USA haben ja gerade diese Aufforderungen der Regierung bekommen, dass sie durchputzen sollen und quasi Studiengänge oder was auch immer, alles, was mit dem Palästina-Diskurs zu tun hat, quasi geahndet werden soll. Also da sieht man, die politische Linie verändert sich und dann wird extremer Druck, also natürlich nicht, das heißt nicht, dass es in Deutschland passieren wird in dieser Art und Weise, aber da sieht man quasi den Mechanismus ganz klar deutlich auf dem Tisch liegen, dass die dann auch obeyen, weil sie das Geld bekommen von der Regierung und dann sagen natürlich, okay, wir machen das jetzt alles so, wie ihr das haben wollt.
Ich glaube, ein ganz gutes deutsches Beispiel ist der Umgang mit der letzten Generation, ne? Die haben, also das hat angefangen, es war eigentlich noch so ein positives Interesse. Und ich glaube, jetzt vor kurzem sind sie oder wird überlegt, sie als terroristische Vereinigung oder
ja, die Klagen sind raus.
Ja, also das ist, da hat man in ein paar Jahren, hat sich der Blick auf, was die sind, was die leisten, was die für eine oder für eine Gefahr darstellen, komplett gedreht. Und ja, gleichzeitig merken ja auch wir, also ich meine, ich bin jetzt schon auch lange in einer öffentlichen Institution tätig, dass Deutschland in manchen Fällen halt einfach wirklich verkrustet ist, dass man nicht durchkommt. Also das ist auch so, wenn uns die Leute fragen, warum macht ihr jetzt euer Festival in Basel? Das hat auch ganz viel damit zu tun, dass wir, so wie wir das jetzt planen, in der deutschen Förderlandschaft zum Beispiel mit so einer Idee, hätten überhaupt keine Chance, uns überhaupt da zu positionieren oder da überhaupt wahrgenommen zu werden. Und das merkt man ja schon hier in der Schweiz, dass einfach alles, was im Kontakt jetzt mit der Stadt, mit den städtischen Strukturen sehr viel einfacher und serviceorientierter ist. Ich bin gespannt, wie sich Deutschland da verändert. Ich meine, da gibt's jetzt ja auch gerade ein paar Ideen von, ich glaube auch, da gibt's, das muss ich leider nochmal nachgucken, ich glaube von Voskuhle, ehemaliger Richter am Bundesverwaltungsgericht, dass der deutsche Staat den Blick auf seine Bürger und Bürgerinnen ändern muss, dass die, also dass wir weg von diesen kompletten Einzelfallprüfungen hin zu Verdachtsprüfungen gehen müssen. Also dass man erstmal Risiko und Vertrauen ausspricht, eine anständige Ansprache hinbekommt und dann schaut man im Nachhinein, also diese vor allem der Gehorsam, der einfach in unserer Gesellschaft drinsteckt, da muss irgendwas passieren.
Ich glaube, ich würde gerne nochmal die Frage, die du mir vorher gestellt hast, an dich zurückreichen. Wie denkst du denn, dass die Entwicklungen, die wir gerade sehen, sich auf das, was wir machen, auswirken?
Also ich glaube, was wir persönlich machen, wird wahrscheinlich erstmal so weitergehen, weil wir relativ breit aufgestellt sind und auch in verschiedenen Märkten agieren. Das nehme ich als eine gute Entscheidung wahr, dass man auch immer wieder abgleichen kann, was passiert dort, was passiert da? Nee, wir gehen mal jetzt lieber ein bisschen, gehen jetzt mal lieber ein bisschen in die Richtung. Ich glaube aber, dass man sehen wird, und das, da muss man auch gar nicht vorwurfsvoll oder so sein, dass natürlich dieser verstärkte Fokus auf sozial-ökologische Transformation, die wir jetzt die letzten Jahre hatten, dass sehr viele nicht dabei bleiben werden, weil sie es nicht können. Und weil wir alle im Wes Brot ich esse, das Lied ich sing's. Also das ist sehr, sehr, wenn man erstmal ein Leben hat, was man bedienen muss, was man finanziell bedienen und aufrechterhalten werden muss, dann ist es so schwer, Dinge zu machen, die einfach nicht lebensfähig gerade sind. Und ich meine, in den letzten Jahren, wir haben sehr viele Leute plötzlich gesehen, die sich mit Feminismus und Bauwende, wo man dann, aha, okay, und 10 Jahre vorher habt ihr noch die WDVS-Buden gebaut? Ah, cool. Also das ist ja natürlich, alle gehen immer da, wo es Mittel und Räume gibt, sich auch zu profilieren. Und also ich denke, das werden wir stark sehen, dass sich einfach die Menge umorientieren wird. Und ich glaube, so ein bisschen merkt man das schon auch, dass, also es kommen wieder andere Themen. Das kann natürlich auch spannend sein. Ich finde sowieso immer diese sehr gleichsame Bewegung immer hinter einem Leitstern hinter. Also das braucht man ja nicht unbedingt. Man erwartet, dass die Bundesregierung, da wird es was geben und es wird schon geschart. Also das hört man schon. In den Institutionen wird sich darauf vorbereitet. Also, aber ich glaube, da muss man auch nicht enttäuscht sein. Ich glaube, das sind die Lebenserfahrungen und mal sehen. Also weiß ich nicht, ob wir noch mal eine Konferenz zu konstruktiven Experimenten und biobasierten Materialien, ob wir das nochmal gefördert bekommen. Und wenn wir es nicht gefördert bekommen, dann ist es ganz, ganz schwierig, das überhaupt zu machen.
Ich bin auch super gespannt, was das heißt für die nächste Generation an Professorinnenbesetzungen, weil absehbar ist auch, dass Konservative wieder besetzt wird und dass gewisse Positionen gar nicht mehr durchkommen. Ja, da darf man auch gespannt sein, weil das natürlich auch einen Einfluss darauf hat, wie sich die Leute dann ausrichten oder aufstellen. Und ja, ich glaube, das kann man jetzt, ich weiß gar nicht, mit wem ich, da habe ich letztens auch mit jemandem schon drüber gesprochen, wo schon solche Beispiele so herangezogen wurden, dass sich das jetzt schon aktuell ändert. Ich bin, also die, das, da haben wir ja beide so eine Faszination für, ne, diese Prozesse so zu beobachten und dann zu sehen, wo geht's gerade hin, wo, in welche Richtung sehen wir die Entwicklung. Also da bin ich bei dir, wo du vorher gesagt hast, nur diese weichen Momente, wo sich so die Sachen verändern, das ist schon auch immer spannend, weil es natürlich auch neue Türen öffnet, wo man vielleicht reingehen kann. Also das ist auf jeden Fall auch ein spannendes Moment. Gleichzeitig ist es schon auch natürlich ein besorgendes Moment, in Anführungszeichen. Oder ja, was heißt besorgend, aber ich habe gestern auch mit unterschiedlichen Leuten gesprochen und ich finde, das ist schon auch interessant in der Lehre dann. Also was, wenn sich Dinge so stark ändern und auch sich vielleicht Werte verschieben, wie geht man mit Studierenden um? Oder auch wenn man davon ausgeht, dass die nächsten Jahrzehnte eher schwierig werden, was gibt man in die Lehre hinein? Wie kann man noch Handlungsfähigkeit lehren? Also das ist eine Frage, die mich selbst auch sehr stark beschäftigt. Jetzt bin ich ja gerade aktuell nicht in der Lehre oder nur immer mal wieder so für Impulse oder Guestcreds irgendwo. Wie kann man quasi noch einen positiven Zukunftsblick geben aktuell? Wie siehst du das oder wie stehst du dazu?
Finde ich eine schwierige Frage. Also ich habe es ja auch in diesem Podcast schon oft gesagt. Ich bin halt einfach überzeugt, dass Grundlagenvermittlung und Handwerkszeug immer noch die sicherste, also Erstkontakt im Studium ist. Also ich bin total dafür, dass freie Projekte und selbstorganisierte Projekte der Studierenden ermöglicht werden. Aber das sehe ich halt auch immer wieder, wenn man gar nichts mehr vermittelt, dass, wenn man gar nicht eine Position jetzt als Lehrstuhl oder Lehrende einem sagt, das ist für mich das, was ich finde, dass ihr jetzt lernen solltet, ist es auch halt wieder eine ganz starke Klassenfrage, ne? Weil manche kommen ins erste Semester, haben Eltern, die sind Architekten, Architektinnen oder konnten schon irgendwie mehrere Praktika in Architekturbüros, vielleicht sogar im Ausland machen. Und die haben das einfach alles drauf. Und dann gibt es aber welche, die haben noch sehr, sehr wenig Kontakt mit dem Metier gehabt. Und wenn man dann einfach, ja, ihr erlebt euch jetzt erst einfach mal selber und ihr, und dann wird ja aber trotzdem am Ende geguckt, wer hat Proximity to Architecture letzten Endes. Das ist für mich, also ich glaube, in schwierigen Zeiten ist es, ich meine, wir hatten vor 2 Tagen das Gespräch mit Miroslav Schick, wo das ja auch Thema war, der einfach den Leuten gezeigt hat, wie es für ihn, was für ihn gute Bilder sind oder gute Referenzen. Und ich glaube, dass man den Leuten schon eine Referenz oder eine etwas geben muss, mit denen sie sich in Beziehung setzen kann. Für mich ist es, wenn es zu frei am Anfang ist, dann schafft es oft das Gegensätzliche, was man damit eigentlich beabsichtigt hat. Später im Studium finde ich das total gut, aber die Leute werden sicher und selbstbewusst, wenn sie was können, wenn sie klar etwas gelernt haben und sich, dann können sie das kritisieren, sie können das annehmen, sie können das mal ein Semester machen und dann weitergehen. Aber man muss schon in Kontakt mit den Studierenden bleiben. Da sind wir vielleicht auch schnell wieder bei der Themen Noten, Leistungsgesellschaft und so weiter. Ist es eigentlich fair, wenn man einfach einen sehr guten Notenspielraum aufmacht, dann am Ende keine Probleme hat in der Auseinandersetzung mit den Studierenden oder ist es klar, mal ganz klare Aussagen zu treffen. Also das sind so Sachen, die einen ja im normalen Alltag umtreiben. Und es gibt ja auch Studien dazu, dass je schwieriger die Berufsaussichten für die Leute werden, desto besser werden eigentlich die Noten. Also da gibt es eine Korrelation und ich glaube, die Architektur ist kein leichtes Feld, aber die Universitäten und Hochschulen haben schon ganz klar einen Vermittlungsauftrag. Und das möchte ich schon auch nochmal sagen. Also wir kriegen ja viele Bewerbungen auch so, auch für Jobs von Absolventen, Absolventinnen. Und manchmal sehen wir wirklich Portfolios von Leuten mit Master, wo man einfach sieht, die, also wo man sagen muss, die Uni hat nicht genug vermittelt. Und das ist, wo ich viel drüber nachdenke, weil dieser Diskurs in den letzten Jahren, also alle sind gleich wert und so, aber nicht alle haben die gleichen Startvoraussetzungen. Und wenn man gar keine klare Linie mitgibt, dann ist es genau wie bei Gruppenarbeit eigentlich so, dass so die, die gerade schon stark sind, die gehen dann nach vorne. Und das ist so was, was mich beschäftigt, also nicht nur im Bezug zur aktuellen Situation, aber ich glaube, es ist wichtig, dass man da immer mal drüber nachdenkt auch. Ja.
Ich glaube, das, worauf ich abgezielt habe, waren eigentlich quasi die Bedingungen oder das, was du vorher meintest, ne, mit das Arbeitsumfeld, das ja schlechter wird oder je nachdem, wie sich die Wirtschaft entwickelt, natürlich auch immer die Baubranche sofort betroffen ist und dann die Aussichten, die Jobaussichten in Anführungszeichen ja schlechter werden. Und da stellt sich mir schon die Frage, mit welcher Ehrlichkeit, wie du hast gerade gesagt, die Noten werden besser, wenn die Jobaussichten schlechter werden, mit welcher Ehrlichkeit muss man Studierenden auch begegnen und sagen oder vielleicht auch mal spiegeln, hey Leute, so sieht die Branche gerade aus. Also das fand ich auch ganz interessant bei dem Gespräch, das wir hatten in Hannover, wo die Studierenden so ganz klar gesagt haben, ja, aber uns hat hier niemand erzählt oder gesagt, was heißt denn das eigentlich dann für den Eintritt in den Job? Also dass man vielleicht erstmal, weil gerade die Situation so schlecht ist, die ersten 2, 3 Jahre gar nichts bekommt. Und das ist schon was, das ich versuche und was ich dann quasi als die Schwierigkeit empfinde, gleichzeitig zu sagen, die Situation, in der wir gerade sind, global, ist super schwierig, weil Faschismus, weil ökonomisch schwierig, weil Klimakrise, weil, ne, diverse Gründe, Polykrise. Und gleichzeitig aber zu vermitteln, das, was wir hier lernen oder Architektur an sich, ist ein Werkzeug, das total viel verändern kann, hier und jetzt, auch im Kleinen, vor Ort, kannst du etwas tun. Also quasi gleichzeitig die Realität zu beschreiben, ohne irgendwas zu schön zu reden oder zu sehr in eine Krise zu reden. Also quasi beide Seiten ein gutes Maß an Realität zu spiegeln und zu sagen, das sind die Dinge, die du jetzt tun kannst und das sind die Werkzeuge, die du, wie du das sagst, ne? Also das sind tatsächlich auch die Kernkompetenzen, die es aus einer Architektur, Urbanismus, Landschaftsarchitektur, wie auch immer, worin man sich gerade ausbildet oder worin man gerade ausgebildet wird, das sind die Dinge, die du jetzt wirklich tun kannst. Und das empfinde ich gerade als eine schwierige Aufgabe.
Das ist auf jeden Fall total schwierig, weil ich glaube, auch unsere Generation und auch die Generation danach sind ja damit aufgewachsen, mit dem Glauben an relativ großen Handlungsspielraum. Und wenn man halt auf Krisen guckt, dann verkleinert sich ja der Handlungsspielraum. Und ganz konkret, zum Beispiel, wenn die Braubranche in die Krise rutscht, dann passiert normalerweise natürlich das. Die Allerbesten und die Vitamin B haben, die kommen noch ins System. Alle anderen werden ins Ausland verdrängt oder müssen die Branche wechseln. Das ist erstmal so. Das hatten wir 2003, haben wir auch schon nach dem Platzen der Dotcom-Blase. Das ist eigentlich die normale Situation. Und jetzt ist ja die Frage, wenn das erstmal die These ist, wo kann dann die Tools, die ich erlerne, oder wo kann der Handlungsspielraum wieder reinkommen? Wie kann ich eigentlich mit einer Ausrichtung, mit spezifischen Kenntnissen diese Situation verändern. Geht das überhaupt?
Und ich glaube, das ist schon ein interessanter Punkt, vor allem auch für den Mittelbau und für die Professorinnenschaft, da nochmal zu reflektieren, was sind denn eigentlich die Dinge tatsächlich hier und jetzt und auch in dem Maßstab, der handhabbar ist, in der Architektur, da nochmal ganz klar drüber zu reflektieren, was macht denn wirklich einen Unterschied? Und dann sind wir so bei, in Anführungszeichen, banalen Themen wie Hitze in der Stadt. Und was kann man beispielsweise im eigenen Kiez machen oder was sind wirklich planerische Aspekte und tatsächlich so hardcore gestalterische, gar nicht aktivistische, sondern wirklich die Dinge, die man beim Gebäude, beim Planen, was auch immer machen kann, die wirklich einen Unterschied machen. Weil ich glaube, das gibt's nämlich tatsächlich. Aber da finde ich, ist oft oder wird zu wenig spezifisch drüber nachgedacht, was sind diese Dinge, die man so wirklich tun kann in der Krise. Also das finde ich auch eine spannende Aufgabenstellung. Ja, vielleicht mache ich da mal irgendwann so ein lustiges Wahlfach oder so zu.
Genau, wir kriegen ja auch öfter Post auf den Podcast bezogen. Letztens war auch mal, dass wir, also hat ein Lehrender gesagt, dass wir relativ viel bei den Studierenden gehört werden, was wir auch glauben. Und dass er findet, dass wir etwas zu negativ sind oder die Sachen oft relativ dramatisch darstellen. Ich weiß nicht. Es gibt halt einfach noch eine Ebene, die unter diesem, wie es sein sollte, wie es wirklich ist. Und ich glaube, dass wir öfter versuchen, das anzusprechen. Also genau wie mit den Professorinnen-Sachen. Es gibt halt einfach ein umgeschriebenes Gesetz, also bis wann man Professor, Professorin werden kann, das hat sich in den letzten Jahren stark im Alter nach unten verschoben. Und wenn du ab einer gewissen Altersgrenze bist du halt einfach raus.
Ja, also ich, ja, hallo, wir sind einfach schon zu spät mit dem PhD, das kann man auch mal so sagen.
Genau, wir sind irgendwie eigentlich auch schon ein bisschen, oder wir kennen auch viele Leute, die haben jetzt ihren PhD und das ist halt nicht, dann fängt nicht das goldene Leben an, sondern dann wird es halt auch teilweise richtig schwer, weil
ja, dann
die
hast
Praxis
du die Phase
will
der
dich
Ellbogen
nicht unbedingt.
Ausfahren.
Ja, genau, also deswegen glaube ich, ich finde das gut, wenn wir das weiter so besprechen, weil ich tatsächlich immer so wieder wahrnehme, auch mit den Büchern oder so, dass Leute nicht wirklich wissen, wie es wirklich läuft und dass man das auch nicht so einfach erfährt, wenn man gerade kein Buch macht oder so.
Voll, es ist ja einfach auch ein krasses Privileg zu wissen, wie das geht. Und es ist, muss man ja auch ganz klar sagen, dass die Stakeholder, die das können, in der Regel halt so ein hohes Privileg haben, dass sie auch ganz klar da nicht drüber reden, weil sonst würden sie ja alle so machen. Also das ist ja auch die Erfahrung, die wir ganz aktiv machen, ne? Oder keiner, ich habe das Gefühl, ich mache das ganz aktiv, ich weiß auch nicht, wie das geht und ich versuche es dann halt rauszufinden und rede mit Leuten. Und diese Informationen bekommt man halt dann wirklich nur, wenn man mit den richtigen Leuten redet. So, also das ist schon, ja, ich mag das total gern, wie wir über die Sachen reden und dieses Thema, wir sehen die Sachen vielleicht zu schlecht oder zu dramatisch, ich kann das nachvollziehen. Das hat natürlich auch was mit Weltsicht zu tun und mit Ideologie oder politische Richtung oder was auch immer. Und es ist ja nicht die totale Wahrheit in Anführungszeichen, die wir hier verkünden, sondern auch etwas, woran sich die Leute reiben sollen. Ich mag das tatsächlich auch, dass wir aktiv Rückmeldungen bekommen auf die Dinge, die wir sagen. Und ich liebe ja, also ich in meinen DMs wird auch ganz oft hart diskutiert und debattiert. Ich mag auch diese Debatte. Also das ist für mich auch, hat ganz viel mit Demokratie zu tun, unterschiedliche Weltsichten zu haben und dann aber einfach in den Diskurs zu gehen. Wie siehst du das? Siehst du das gleich? Nein, und was ist der Lösungsweg? Ist der richtige oder der falsche? Oder was kann man denn machen? Das mag ich ganz gerne. Also ich glaube, wir sollten einfach beibehalten, auch mal eine starke Position zu haben und die rauszuhauen und dann zu schauen, was zurückkommt, ist total super. Also ich mag das. Ich hoffe, wir verlieren uns das nicht.
Ja, sagen, wie es wirklich ist. Genau. Also wir pflegen das offene Gespräch. Und
wir sind uns auch nicht immer einig. Das muss man auch sagen. Es klingt oft so, ist nicht immer so.
Irgendwann machen wir mal eine Halloween-Folge. Nein, genau. Danke, dass ihr uns so hört. Wir bemühen uns, immer interessante Perspektiven und Einsichten zu geben und wir hören uns und wenn ihr möchtet, sehen wir uns in Basel.
Ja, und falls ihr auf der Biennale seid oder sonst wo, egal wo ihr uns trefft, ich wurde gestern auch ganz nett von jemandem angesprochen. Ich habe leider den Namen schon wieder vergessen. Eine Person, die auch in Graz studiert hat und jetzt ein Praktikum in Basel macht. Ich finde es immer ganz nett, wenn ihr uns ansprecht und uns erzählt, wie ihr den Podcast findet oder dass ihr eine andere Meinung habt als wir im Podcast. Also macht es gerne, wenn ihr uns trefft. Ihr seht uns vielleicht auf der Biennale, vielleicht in Berlin, vielleicht in Leipzig, vielleicht in Zürich. Also
oder
sagt Hallo,
Basel.
Meldet euch Und freut euch auf die nächsten Sonderepisoden, die kommen. Wir haben es schon gesagt, Miroslav Schick kommt bald, dann kommt ein Biennale-Special und dann bekommt ihr natürlich auch noch die Special-Episode, die wir aufnehmen im Rahmen des Podcast-Festivals. Also es kommt in den nächsten Monaten echt ein paar sehr Special-Episoden-Stuff auf euch zu. Und ja, meldet euch gerne, wenn ihr Feedback dazu habt und wir hören uns. Bis bald. Tschüss.
Tschüss.
Das war's für heute mit dem Kontextur-Podcast. Herzlichen Dank fürs Zuhören und hinter den Kulissen sind wir natürlich schon am Arbeiten an den nächsten Episoden. Wir freuen uns also immer auf Feedback und Rückmeldungen, auch gerne zum Thema, was wünscht ihr euch, was würdet ihr gerne hören, auf einer inhaltlichen Seite. Wenn ihr den Podcast außerdem unterstützen möchtet, dann leitet ihn gerne an andere Personen weiter, die sich auch für die Themen rund um den gebauten Raum interessieren. Hinterlasst uns Kommentare auf Spotify, Instagram oder Apple Podcasts und unterstützt uns auf Steady. Bis zum nächsten Mal und wir hören uns. Tschüss!